Meine Predigt habe ich überschrieben, Gott braucht keine Helden. Aber wir lieben Helden, oder? Also ich liebe Helden, wenn so in Filmen. Die Feinde können sie nicht besiegen. Unter Einsatz ihres Lebens retten sie Nationen oder die ganze Welt immer wieder. Und dann sieht er auch noch gut aus, der Held. Und selbst wenn ihm sonst was passiert, wenn er verhauen wird oder eine Explosion ist, die kommen immer wieder heile daraus, ja, als wenn nichts passiert. Ich kann mich da so richtig hineinversetzen. Ja? Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich liebe Helden. Ich möchte gerne selber ein Held sein, aber wir wissen, das ist keine Realität. Solche Helden habe ich noch nicht gesehen. Echte Helden haben auch ihre Fehler. Ganz normal. Und sie sind nicht unbesiegbar. Wir lieben auch die Helden in der Bibel, oder? Gibt es ja eine ganze Menge von. Aber da werden die Schwächen nicht verheimlicht. Wenn man das mal genau liest von den Helden, die haben jede Menge Schwächen. Manchmal werden sie weggelassen, so gerade so, wenn sie nochmal erwähnt werden später. Aber wenn es beschrieben wird, so da, wo sie ihre Heldentaten begangen haben, da merkt man auch die Schwächen. Und häufig sind das auch unsere Vorbilder oder versuchen wir so, uns mit ihnen zu identifizieren und sagen, ja, das wäre doch toll. Und so, wir Prediger, wir nutzen manchmal auch solche Vorbilder und sagen so, guck mal, wir brauchen nur richtig zu glauben und dann können wir das auch, wie ein Gideon. Kennt ihr das? Ja. Habe ich wahrscheinlich auch schon einige Predigten von gehalten. Aber Gott braucht keine Helden. Er beruft einfache Menschen, ganz normale Menschen, so wie du und ich. Nichts Besonderes. Aber manchmal werden daraus Helden. Man wird nicht als Held geboren. Eine ganze Reihe Glaubenshelden werden uns im Hebräer 11 genannt. Da sind eine ganze Menge drin. Und es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Ich gehe da heute nicht drauf ein. Nur so ein paar, vielleicht nutze ich die mal. Und so, die, nicht jeder wird zum Helden. Denk mal an einen Simson. Ja? Oder Samson und Delilah, also Samson, je nachdem, nach Übersetzung. Der hat richtig große Taten vollbracht durch seine Kraft. Ja? Weil er so lange Haare hatte und von Gott geweiht war. Er hat wirklich tolle Sachen gemacht. Aber ein Held ist er eigentlich nicht wirklich geworden, auch wenn er als Held bezeichnet wird. Seine Disziplinlosigkeit hat ihn letztendlich zum Scheitern gebracht. Er ist nie der strahlende Held und hat nie wirklich Israel gut regiert. Auch wenn er so zwischendurch mal immer so seine Highlights hatte und tolle Sachen gemacht hat, aber eigentlich so richtig Held ist er nicht geworden. Oder denk mal an den ersten König über Israel, den Gott berufen hatte. Und als er ihn berufen hatte, hat er ihn mit seinem Geist erfüllt. Aber Saul ist gescheitert an seinem Stolz. Er konnte nicht demütig sein. Und deswegen hat Gott ihn verworfen. Er sollte Held werden, der erste König in Israel. Er ist gescheitert. Habt ihr schon mal von Jerobeam gehört? Jerobeam? Auch den hatte Gott berufen. Am Ende eigentlich der glorreichen Zeit von Salomo. Salomo hat ja wirklich einen Reichtum angehäuft und Israel war wirklich in der ganzen Welt bekannt für seine Herrlichkeit, für die Größe. Silber hat in Jerusalem keinen Wert gehabt, weil so viel Gold da war, dass das Silber nichts mehr wert war. So, das war Salomo. Aber am Ende seines Lebens hat er Götzendienst betrieben. Und deswegen hat Gott Jerobeam berufen, um 10 der 12 Stämme Israels zu regieren. Gott hatte vor, das Reich zu teilen. Ja, der Stamm Juda sollte in der davidischen Reihe bleiben, aber die anderen 10 Städte sollte Jerobeam übernehmen. Und er hat das auch gemacht. Und er ist da König geworden über die 10 Stämme. Und eigentlich wollte Gott, dass er das nach seinem Sinne regiert. Aber er hat noch viel schlimmere Sünden eingeführt, als Salomo sie gemacht hat. Da wird immer wieder darauf hingewiesen, auch die späteren Könige, dass sie die Sünden Jerobeams weitergeführt haben. Das heißt, er hat Generationen geprägt, dadurch, dass er in Sünde gefallen ist und Götzendienst weitergemacht hat. Er ist kein Held geworden, obwohl Gott das vorgesehen hatte. Sie sind an ihrer menschlichen Natur gescheitert, letztendlich. Aber es gibt andere, die durch ihren unscheinbaren Beitrag viel bewirkt haben. Eine Rahab. Was hat eine Rahab Großes getan? Die hat zwei Kundschafter versteckt und hat ein rotes Seil aus dem Fenster gehängt. Das war das Einzige, was sie getan hat. Und trotzdem ist sie berühmt geworden für das, was sie getan hat. Eine Rahab. Sie ist sogar im Stammbaum von Jesus mit aufgeführt. Da sind nicht viele Frauen drin. Ja? Dass da überhaupt Frauen drin sind, ist schon für die damalige Zeit ein Wunder. Eine Ruth. Was hat eine Ruth gemacht? Die hat zu ihrer Schwiegermutter gehalten, als sie Witwe geworden war, und hat sie nicht allein gelassen. Und dann hat sie geheiratet. Das war das Einzige, was sie getan hat. Ist das was Besonderes? Ihr Herz war was besonders, weil sie zu ihrer Schwiegermutter gestanden hat. Ja, das war wirklich was Besonderes. Aber das war es auch schon. Aber Ruth ist berühmt geworden. Ruth ist eine Vorfahrin von David. Die Frauen, die Jesus und seine Jünger versorgten, da gibt es einen Satz in der Bibel oder zwei, die darauf hinweisen. Drei Namen werden auch genannt, die anderen werden gar nicht mal namentlich genannt. Was haben die Großes getan? Die haben von ihrem Reichtum Jesus was abgegeben, damit er versorgt ist. Was war das denn Großes? Von dem, was sie hatten, haben Jesus geehrt. Das war das. Sie haben Jesus geehrt. Aber ansonsten haben sie nichts Großes, Heldenhaftes getan. Aber sie sind in die Bibel gekommen und sind in der Bibel erwähnt worden. Der Junge mit den 5 Broten und 2 Fischen. Wir kennen nicht mal seinen Namen. Der war zufällig da, bei den vielen 5000, die da waren, um Jesus zuzuhören. Da war der Junge mit. Was hat der Großes getan? Der hat nur das gegeben, was er hatte. Und ist berühmt geworden und wird extra in der Bibel erwähnt. Ohne ihn hätte Jesus nicht die 5000 speisen können. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass Jesus etwas Großes tun konnte. Er selber hat das Große nicht getan, aber er war ein Teil davon. Das macht ihn besonders. Aber er ist kein Held, oder? Und trotzdem ist er ungeheuer wichtig. Ein Ananias. Der eine stirbt, das war der andere. Ich meine den anderen in der Apostelgeschichte. Als Saulus Jesus begegnet und blind wird, weil ein Blitz, Jesus kam wie ein Blitz und er wurde blind in dem Moment. Und ein Ananias, der von Saulus gehört hatte, wie er die Christen umbrachte und verfolgte, zu dem hatte Gott gesprochen. Was hat er gemacht? Der hat einem Saulus die Hände aufgelegt, für den gebetet, mehr nicht. Das können wir auch. Und Saulus ist zu Paulus geworden, er ist wieder sehend geworden und ist einer der größten Missionare in dieser Welt geworden. Auch weil Ananias seinen Teil dazu beigetragen hat. Darum geht's. Gott braucht keine Helden, aber er braucht Leute, die gehorsam sind, die auf ihn hören und tun, was er ihnen sagt. Das hättest du auch gekonnt, oder? Und jetzt komme ich zu Maria und Josef, weil wir sind ja nur kurz vor Weihnachten. Was denkst du, haben Maria und Josef sich irgendwann mal vorstellen können, berühmt zu werden? Und dennoch hat Gott ausgerechnet sie ausgesucht. Was zeichnet Maria aus? Maria war ein junges Mädchen aus einfachen Verhältnissen. Nichts Besonderes. Sie war Jungfrau, Das war damals Vorschrift, sage ich mal, also war absolut klar. Sie war verlobt mit Josef, aber sie war auf jeden Fall noch Jungfrau. Sie war gottesfürchtig. Das war schon, obwohl das war auch keine unbedingte Seltenheit. In Israel kannte man Gott und viele waren gottesfürchtig. Und sie hatte keine außergewöhnlichen Fähigkeiten in irgendeiner Weise. Keine Heldin, oder? Und Gott sucht gerade ausgerechnet sie aus. All das, was ich eben aufgezählt habe, das war Gott wichtig. Das waren alles Dinge, die für Gott ganz, ganz wichtig waren. Aber ich bin sicher, das Äußere war nicht das Entscheidende, sondern Gott hat ins Herz geguckt und hat ihr Herz gesehen. Und das ist der Grund gewesen, warum er Maria ausgesucht hat. Lukas 1, 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth. Zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte: Sei gegrüßt, du mit Gnade Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn, die Königsherrschaft seines Stammvaters David, weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nämlich nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Wir wissen, dass Jesus gekommen ist. Wir gucken das immer so aus dem Rückblick. Maria wusste noch nichts davon. Abgesehen davon, was im Alten Testament über den Messias gesagt wurde. Aber sie wusste noch nichts. Sie wusste nicht, wer Jesus sein wird, auch wenn der Engel ihr das sagt, aber sie hatte noch keine Vorstellung, was da auf sie zukommt. Für Maria bedeutet das, was der Engel ihr gesagt hat, gravierende Auswirkungen für ihr Leben. Sie ist verlobt und wird schwanger. Das ist in Israel damals eine Todsünde gewesen. Das heißt, sie hätte gesteinigt werden müssen, weil sie ist außerhalb der Ehe schwanger geworden. Entweder war es ihr Verlobter, dann hätten sie heiraten müssen, das wäre in Ordnung gewesen. Aber wenn es irgendjemand anders gewesen wäre, dann hätte sie gesteinigt werden müssen. Wow. Das andere, sie war verlobt. Wie erkläre ich das Josef? Wow. Sie muss damit rechnen, dass Josef sie verlässt. Also wenn man das aus heutiger Sicht sagt, heute, na gut, dann ist er eben halt weg, dann suche ich mir jemand anders. Damals war es so, wenn eine Verlobte von ihrem Verlobten verlassen wurde, einfach weil sie schwanger geworden war, nicht von ihm, hieß das, dass sie, solange es ging, in ihrem Elternhaus bleiben musste und dann war sie auf sich alleine gestellt. Und Frauen haben damals keinen Job gehabt und sich da ernähren können. Die brauchten einen Ehemann überhaupt, um sich zu ernähren. Also Stellt euch vor, was Maria jetzt erwartet. Der Engel sagt dir, du wirst schwanger werden, aber was das dann heißt. Aber was sagt Maria? Ich gehorche dir. Ich nehme das an, was du mir gesagt hast. Ungeachtet dessen, was da auf mich zukommt und was mir geschieht. Wow. Ein gehorsames Herz. Aber es ging natürlich nicht nur um Maria allein. Auch der Mann dazu musste ja passen. Und die beiden waren nun mal schon verlobt. Das heißt, Gott musste nicht nur eine im Auge behalten, beziehungsweise aussuchen, sondern auch den richtigen Mann dazu. So, was zeichnet denn Josef aus? Josef war ein einfacher Handwerker und der besaß nicht viel. Der war nicht besonders reich. Er stammte von David ab. Das habe ich eben auch gelesen, war in dem Bibeltext mit drin. Das war wichtig, weil der Messias sollte von David abstammen. Das steht im Alten Testament, das ist eine Verheißung. Das war nicht einfach ohne. Übrigens Maria, eigentlich stammt er ja von Maria und dem Heiligen Geist. Also Josef hatte ja überhaupt nichts damit zu tun, abgesehen davon, dass er mit Maria verlobt war, hat er ja eigentlich rein genetisch überhaupt nichts damit zu tun. Aber damals in Israel war es immer so, dass die Abstammung immer vom Mann her gerechnet wurde. Ja? Aber Maria stammte auch aus der Davidschen Linie. Wahrscheinlich ist das, was Lukas als Stammbaum aufführt, der Stammbaum von Maria. Wahrscheinlich. Ist nicht absolut gesichert, aber auch Maria stammte von David ab, sonst wäre die Verheißung nicht erfüllt. So, auch Josef war gottesfürchtig. Auch das wichtig. Und natürlich, er war verlobt mit Maria und die Verlobung damals war viel, viel fester als heute. Heute ist das so ein Versprechen, was man auch wieder brechen kann. Aber damals war es im Grunde genommen schon so verbindlich wie die Ehe selbst. Ja, also man durfte die Verlobung nicht einfach so wieder auflösen. Da musste es schon richtige, schwere Gründe geben. So, also auch Josef war nichts irgendwie Außergewöhnliches, kein Held, kein Superkräfte oder sonst irgendwas oder besonders reich oder besonders vornehm oder sonst irgendetwas. Er war ein ganz normaler Mann. So normal, dass er, als er hörte, dass Maria schwanger war, dass er sie verlassen wollte. Und zwar nicht, um sie irgendwie an Pranger zu stellen. Im Gegenteil, er wollte sie verlassen, er wollte ihr den Scheidebrief geben, weil sie ja ganz offensichtlich nicht von ihm schwanger war, das wusste er ja auch, ja, wollte ihr den Scheidebrief geben, damit sie wieder heiraten kann. Das wäre sonst nicht möglich gewesen, weil sie ja noch mit Josef verlobt war. Das heißt, er wollte ihr die Schande ersparen, damit sie den heiraten kann, von dem sie schwanger geworden ist. Weil er ist ja davon ausgegangen, irgendein Nebenbuhler ist da. Wie denn da auch sonst? Wie wird man sonst schwanger? Das wusste er sehr wohl, dass es dazu einen Mann braucht. Mit dem Heiligen Geist hat er noch nicht gerechnet. So, deswegen, also, dass mit Maria ihren Lover heiraten kann und dann nicht in Unehre, in Schande geschieht, sondern dann wäre sie ganz normal verheiratet und könnte ein Kind bekommen und wäre auch in Ehre geblieben. Das war der Gedankengang von Josef, also er wollte Maria nicht irgendwie was Böses. Ich lese mal in Matthäus 1, 18 bis 25 von Josef. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartet, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt und ein aufrechter Mann war, wollte den Ehevertrag stillschweigend rückgängig machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, Retter, nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit er in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Denn das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und holte seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Josef musste gestoppt werden mit seinem Vorhaben, Maria zu entlassen. Da musste Gott eingreifen, das musste er Josef erstmal erklären. So, also er begegnet ihm im Traum. Wir haben manchmal heute Schwierigkeiten, wenn wir Träume haben, die von Gott kommen. Kommen die jetzt wirklich von Gott oder kommen die nicht von Gott? Josef hat überhaupt nicht keine Zweifel. Der Engel begegnet ihm, spricht zu ihm und er hat überhaupt keinen Zweifel. Er sagt, das ist Gott, der da zu mir redet. Er hat keine Widerrede. Lesen wir nichts davon, ja? Sondern er nimmt das an, was Gott ihm im Traum erzählt. Das ist eine Möglichkeit, wie Gott zu uns reden kann, durch einen Traum. Sollten wir ernst nehmen, auch heute noch geht das und funktioniert. So, er erklärt ihm, was passiert ist, dass der Heilige Geist, wie auch immer das passiert ist, ich glaube nicht, dass er das jetzt wissenschaftlich erklärt, da hat er ihm einfach gesagt, nein, der Heilige Geist ist über deine Frau gekommen. Du brauchst keine Furcht haben, dass das irgendein anderer Liebhaber war. Nein, das war der Heilige Geist, Gott selbst. Also nimm sie zu dir, es ist deine Frau und sie ist nicht fremdgegangen. Und er heiratet Maria, denn nichts anderes bedeutet das, dass er sie zu sich holt. Vorher waren sie nämlich, lebten sie auch noch getrennt. Ja, das ist in der Verlobungszeit damals in Israel so gewesen, die lebten immer getrennt. Und nach Hause holen heißt, dann wird die Hochzeit vollzogen. Ja, dann sind sie ein Ehepaar, dazu wird natürlich auch gefeiert, keine Frage. Normalerweise wird dann eben halt auch die Hochzeit körperlich vollzogen. Damit hat er gewartet, aber dieses Nachhauseholen, dieses äußere Zeichen, sie gehört jetzt zu mir, das ist meine Frau, das hat er vollzogen. Hat also überhaupt Gott einfach gehorcht. Und auch für ihn war das, ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, ich weiß nicht, was Gott jetzt mit uns vorhat. Aber ich gehorche. Er war auch gottesfürchtig. Es ist keine Heldentat, was er da vollbracht hat, oder? Nichts Besonderes. Ja, gehorsam war, hat Gott vertraut. Ich glaube, das kann jeder von uns. Das ist nichts Besonderes, keine Heldentat. Und doch so notwendig. Noch ist nicht absehbar und auch Maria und Josef haben noch nicht im Blick, was das für sie bedeutet. Diese nächsten 9 Monate bis zur Geburt, ich glaube nicht, dass sie eine Ahnung hatten, was da auf sie zukommt. Wahrscheinlich hat er gedacht, so, jetzt ist sie zu Hause, wir haben unser Heim hier in Nazareth und da können wir ganz in Ruhe dann das Kind zur Welt bringen und was immer dann auch daraus wird. Was dann noch kommt, wir wissen das, ja, das hat er überhaupt noch nicht im Blick gehabt. Versuch dich mal in Maria oder Josef hineinzuversetzen. Ich weiß, das ist eine einmalige Situation, die kommt auch nie wieder. Ja, Jesus ist nur einmal in dieser Art und Weise auf die Welt gekommen. Aber wenn Gott zu dir kommen würde und so etwas zu dir sagen würde, wärst du bereit, auf ihn einzugehen? Er hat keine Wundertaten erwartet. Nichts irgendwie, wer weiß, was für Besonderes. Hat Gott schon mal zu dir gesprochen, hat was erwartet? Und mir geht es jedenfalls so, wie oft habe ich Schwierigkeiten, da darauf einzugehen und das zu tun, mich zu überwinden? Ich musste so daran denken, dass wir vor über 16 Jahren eine Entscheidung getroffen haben, nämlich von Eule bei Nienburg nach Wolfsburg zu ziehen. Das war für uns eine der folgenreichsten Entscheidungen für die Familie. Wir haben einen Teil unserer Familie zurückgelassen, die da wohnten. Auch unseren ältesten Sohn. Auch wenn er schon ausgezogen war, aber der wohnt da. Und übrigens, wie lange ist das, Philipp gegangen ist? Ein Jahr, glaube ich, später ist Philipp dann auch zurückgegangen. Also auch dann hat man nur noch einen hier. Genau, wir haben beide unsere Arbeitsstellen aufgegeben. Und wir haben einen ganz neuen, vollkommen neuen Abschnitt in unserem Leben begonnen. Ingrid musste sich eine neue Arbeit suchen und ich habe eine vollkommen andere Arbeit gehabt, als ich vorher hatte. Ich war vorher Tischler. Und dann auf einmal Pastor. Das ist schon was anderes. Vorher hat mir mein Chef immer gesagt, was ich zu tun habe. Hat mir einen Auftrag gegeben, den durfte ich dann selbstständig machen, aber er hat gesagt, so, das ist dein Auftrag, mach das. Und ich hatte eine geregelte Arbeitszeit. Hier musste ich immer selber gucken, was ich mache. Und die geregelte Arbeitszeit, naja. So, im Rückblick kann ich immer leicht sagen, ja, es war eine gute Entscheidung. Eine richtige Entscheidung. Aber in dem Moment, wenn du davor stehst, wenn die Fragen sind, was wird mit deiner Mutter zu Hause, ja? Was wird mit deinem Haus, was dir gehört, oder zum großen Teil gehört? So, was wird, wenn die Gemeinde nach einem halben Jahr sagt, kannst wieder gehen? Ja? Was ist, wenn Ingrid keine Arbeit findet? Wie werden, es gab so viele Fragen. Jetzt im Nachhinein sage ich, das war eine gute Entscheidung. Obwohl, manches tut immer noch weh, dass wir unsere Freunde dagelassen haben. Ne? Also wir besuchen die immer wieder, aber die waren nicht mehr so nah. Wir konnten uns nicht so oft treffen. Ja, tut weh, aber trotzdem, ich kann sagen, so, es war eine gute Entscheidung. Eine solche Entscheidung, wenn Gott sie von uns erwartet, dann bereitet er uns auf so eine Entscheidung auch vor. Die geschieht nicht einfach so aus wie ein Blitzlicht im Himmel, sondern er bereitet unsere Herzen darauf vor. In vielen kleinen Entscheidungen erwartet er schon von uns, folgen wir oder folgen wir nicht. Ich sage zum Beispiel mal, wirklich unscheinbare Sachen. Wie viel liest du in der Bibel? Vor der Frage stehen wir fast jeden Tag, oder eigentlich jeden Tag. Wie viel liest du da dran? Ist keine große Sache, können wir alle. Aber tun wir das? Sind wir dabei? Bleiben wir dran? Wie viel Zeit nehme ich mir zum Gebet? Mit Gott zu reden, ihn zu hören, seine Stimme zu vernehmen, sein Herz zu ergreifen und zu erkennen. Wenn er etwas von mir erwartet, dann muss ich auch wissen, wer er ist, ob ich ihm vertrauen kann oder nicht. Und dazu muss ich ihn kennen. Und das bereitet er vor. Besuche ich den Gottesdienst in der Gemeinde? Oder habe ich heute keine Lust? Auch das, Gemeinschaft zu haben, sich auch zu reiben mit den Geschwistern, gehört mit dazu. Dadurch lerne ich, mache auch meine Fehler und stehe wieder auf, bitte um Vergebung und solche Dinge. Genau, auch so eine Frage, dem Typen, der mich neulich beleidigt hat, bin ich bereit, dem zu vergeben? Oder über den ich gelästert habe, gehe ich hin und bitte um Entschuldigung. Das sind so kleine Entscheidungen, wo wir denken, ja, die kommen im Leben vor. Aber dass sie etwas Größeres vorbereiten, das haben wir in dem Moment nicht im Blick, aber Gott hat das im Blick. Sind wir gehorsam auch in diesen kleinen Dingen? Und dann kann er etwas Größeres. Nur wenn ich es gewohnt bin, im Willen Gottes zu leben, bin ich auch in der Lage, bei solchen Entscheidungen die richtige Entscheidung zu treffen. Nur wenn ich es gewohnt bin, mit im Willen Gottes zu leben. Und Maria und Josef waren bereit dazu, Gott zu vertrauen, ganz zu vertrauen. Die Volkszählung und die Suche nach einem Quartier für die Entbindung waren für Maria und Josef die aktuellsten Probleme. Ihr kennt die Geschichte, die brauche ich nicht nochmal zu lesen. Ich glaube, das haben wir alles im Auge. Und wer jetzt den Film von The Chosen gesehen hat, angeguckt hat, der hat das nochmal so richtig vor Augen gehabt, was das für die beiden bedeutet hat. Die wollten mit Sicherheit keinen Stall für die Entbindung. Aber sie waren froh, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten und nicht draußen irgendwo auf dem Marktplatz waren. So ärmlichste Verhältnisse, das waren ihre aktuellen Probleme. In dem Film wird gezeigt, wie Josef erstmal eine Schaufel nimmt und erstmal den Dreck verkehrt. Um einfach so ein bisschen, nicht Hygiene, sondern ein bisschen Sauberkeit. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einem Dreck entbunden hat. Ich glaube, bei uns ist das immer alles hygienisch rein. Das ist auch gut so. Genau. Aber so, das war das, was sie vor Augen hatten. Aber was in der geistlichen Welt abgegangen ist, da hatten sie überhaupt keine Ahnung von. Das haben sie auch nicht gesehen. Das sehen wir auch ganz häufig nicht. Wenn wir eine Entscheidung treffen und Gott gehorsam sind und mit ihm gehen, was dann in der geistlichen Welt abgeht, das haben wir gar nicht im Blick. Aber wenn ihr euch anguckt, wie sehr sich Satan aufmacht, dieses noch ungeborene Kind, sobald es da ist, zu töten und aus dem Weg zu schaffen, denkt an den Kindermord von Bethlehem. Was bringt er da, ja, in Wallung damit? Und so, und in welcher Gefahr stehen Maria und Josef da aber auch? Glaubst du, die kommen ungeschoren davon, wenn das Baby umgebracht wird? So, das haben sie überhaupt nicht im Blick gehabt. Aber Gott hat das im Blick. Wenn jemand sagt, ja, ich will dir folgen, ich bin gehorsam, ich tue das, was du sagst, dann sorgt auch Gott für diejenigen, die das getan haben. Und das sieht man auch hier, Gott bewahrt sie, er spricht zu ihnen, er führt sie, er leitet sie, die Engel kommen immer wieder und greifen kurz vorher ein und sagen ihnen, was sie tun müssen. Und da gilt, genauso wie zu Anfang, ich bin bereit, dieses Baby zu tragen, da gilt genauso, ich gehorche jetzt einfach. Ich weiß nicht warum, wieso, weswegen, ich gehorche jetzt einfach, weil ich vertraue dir. Da ist schon was gewachsen. Ist das eine Heldentat? Nee. Das ist keine Heldentat. Das ist einfach, ich vertraue auf den, der da oben ist. Maria und Josef wären diesen Angriffen hilflos ausgeliefert. Aber Gott kümmert sich. Von Josef liest man nach diesen Geschichten nur noch ein einziges Mal in Lukas, als Maria und Josef den 12-jährigen Jesus im Tempel suchen, weil er ihn verloren gegangen war. Weil er, Jesus war im Tempel und hat den Pharisäern bzw. den Geistlichen dort zugehört und Maria und Josef waren schon auf dem Heimweg. Das ist die einzige Stelle, wo nochmal von Josef die Rede ist. Ansonsten lesen wir nichts mehr von Josef. Und wir denken so, ja, Josef war anscheinend nicht so wichtig. Aber überlegt mal, Jesus war ein Kind und er brauchte Eltern, musste versorgt werden und erzogen werden. Und anscheinend hat Josef als sein Stiefvater, ich sag's mal jetzt rein genau richtig so, wie es auch richtig ist, hat er einen guten Job gemacht, oder? Jesus ist doch ein stattlicher Mann geworden. Und er war nicht mit 12 Jahren schon vom Heiligen Geist erfüllt. Natürlich hatte er schon die Beziehung zu Gott. Ja, er ist nur von ihm geboren und er wusste um diese Beziehung, aber er war noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war ein ganz normaler Junge. Und er brauchte auch einen Vater, der ihn versorgt, der ihm, auch mit Sicherheit hat er ihm gezeigt, wie sein Handwerk funktioniert. Da gab es nicht so die Lehre erst mit 16. Ich glaube, der hat das vorher schon gelernt, im Hause, wenn Josef da einen Stuhl oder einen Tisch oder sonst was gemacht hat. Da hat er Jesus, als er alt genug war, mit dazugekriegt. So, guck mal zu und hilf mal mit. So, Josef hat ganz offensichtlich einen super Job gemacht, einen ganz normalen, keine Heldentat. Deswegen wird in der Bibel auch nicht viel davon gesagt. Das war eine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem, wie nötig. Was wäre, wenn Josef nicht da gewesen wäre? Verstehen wir? Er musste seinen Platz ausfüllen, und das hat er gut gemacht. Maria wird in der Bibel weit häufiger erwähnt. Und zwar bis zum Anfang der Apostelgeschichte lesen wir immer mal wieder von Maria. Warum? Was ist davon anders? Ich glaube, dass Maria etwas ganz Wichtiges vollzogen hat. Zu Anfang war das Baby, was in ihr wächst und nachher geboren worden ist, ihr Sohn. Ich weiß, dass ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich niemals Mutter war, aber dass eine Mutter zu ihrem Kind ein ganz besonderes Verhältnis hat, wenn sie es geboren hat. Das ist eine Bindung, die ein Vater in diesem Sinne nie hat. Der war nie in ihr, also in ihm, sondern immer in ihr. So So, also eine Mutter hat eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Sohn. Und das hatte Maria mit Sicherheit auch. Aber es hat sich mit der Zeit gewandelt. Es wurde von ihrem Sohn, der blieb ja auch ihr Sohn, aber es wandelte sich, dass sie in ihm den Gottessohn und den Messias erkannt und auch angenommen hat. Das heißt, der Messias wurde immer größer und der Sohn wurde immer weniger. Und ich glaube, diesen Wandel, den hat sie mit der Zeit vollzogen. Sie wusste das schon zu Anfang, das hat ja der Engel schon gesagt, aber dieser Wandel, das braucht auch eine Einstellung, eine Haltung. Das ist mein Sohn, aber das ist auch mein Herr. Erinnere dich an das Lied, Maria, ahntest du? Da wird das thematisiert. Anfangs konnte sie das gar nicht ahnen, aber mit der Zeit hat sie das realisiert und angenommen. Und ich glaube, sie ist zur Jüngerin geworden. Nicht mehr Mutter, sondern Nachfolgerin von Jesus. Und das macht was mit dem Herzen, auch mit der Einstellung. Ja, das letzte Mal, wo Maria als Mutter etwas zu Jesus gesagt hat, das war bei der Hochzeit zu Kana. Hört auf ihn. Und danach ist nie mehr die Rede davon, dass sie ihm in irgendeiner Weise als Mutter etwas gesagt hat. Dann war es eine Jüngerin, eine Nachfolgerin. Und da hat sie auf ihn gehört als andersrum. Und trotzdem hat er sie als Mutter geehrt. Denk mal dran, er hat sogar Johannes am Kreuz, als er am Kreuz hing, noch gesagt, sorge für meine Mutter. Also es war trotzdem diese Beziehung da und Jesus hat sie auch als Mutter immer gesehen. Aber es war seine Nachfolgerin. Sie hat ihn angebetet. Sie ist von einem einfachen Mädchen zu einer wirklich reifen Persönlichkeit geworden. Auch mit einer geistlichen Autorität. Das ist gewachsen. Ist das eine Heldin? Von ihrem Herzen her würde ich sagen, ja. Von ihren Taten her? Ganz normal. Das könnte jeder von uns machen. Das ist nichts Besonderes. Von ihrem Herzen ja, weil sie sich im Grunde genommen an Gott festgehalten hat und Jesus als den angenommen hat, der er wirklich war. Ohne Jesus, wo wären wir dann? Gäbe es keine Erlösung. Ohne Erlösung gäbe es keinen Frieden mit Gott. Für keinen von uns. Und ohne Frieden gäbe es kein ewiges Leben. Wir hätten unsere 80, 90 Jahre hier. Und dann? Fragen sich viele Menschen, was ist dann? Durch Jesus haben wir ewiges Leben, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Und Maria und Josef haben ein Teil dazu beigetragen, dass wir das heute erleben dürfen. Sie waren nur Eltern. Mehr nicht. Nichts Besonderes, keine Heldentat und trotzdem ein Stück, ein Mosaikstein dafür, dass Jesus gekommen konnte auf diese Erde und das vollziehen konnte, was nötig war, damit wir Frieden haben, damit wir Frieden mit Gott haben, damit wir ewiges Leben beschenkt bekommen. Dazu haben Maria und Josef ihren Teil dazu beigetragen. Übrigens, genauso wie der Gastwirt. Der war immerhin bereit, einen Stall zu geben. Nichts Besonderes. Aber er hat seinen Stall gegeben. Oder die Hirten. Was haben die Hirten dazu getan? Die haben die frohe Botschaft verkündigt. Auch das, so ein kleiner Baustein, war für Gott ganz wichtig. Und wir sind auch so ein kleiner Baustein. Nichts Besonderes, keine Helden. Aber Gott braucht uns trotzdem. Und wenn wir irgendwann mal später, wenn wir bei ihm sind, das ganze Mosaik sehen und unseren Teil, den wir dazu beigetragen haben. Stellt euch vor, in einem Mosaik fehlen drei Steine. Das sieht immer kaputt aus, das Bild. Aber wenn du gehorsam bist und deinen Teil tust, dann wird das Mosaik ganz. Und das ist ein heiles Bild. So möchte Gott das. Und ich glaube, dass er uns da einsetzt, wo wir sind. Wir denken manchmal, wir sind unbedeutend. Nichts Wichtiges. Gott sieht das anders. Gott braucht keine Helden. braucht auch Helden manches Mal, ja, er macht manche zu Helden, aber wir müssen keine Helden sein. Wir müssen nur unseren Beitrag tun. Er braucht Menschen, die auf ihn hören, ihm gehorsam sind. Menschen wie du und ich. Hast du schon Frieden mit Gott gemacht? Sehr gut. Wenn noch nicht, du darfst das heute Morgen machen. Jesus ist hier. Er wartet immer noch. Dafür ist er gekommen. Und die Gelegenheit ist immer da, Frieden mit Gott zu machen. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, machst du Frieden mit Gott. Wenn du das tun willst und das noch nicht gemacht hast, dann komm auf uns zu. Alle, die diesen Schild tragen, die darfst du darauf ansprechen. Und wenn du das schon gemacht hast, so lass uns auf ihn hören und unseren Teil dazu beitragen, dass Gottes Reich gebaut wird und heil ist. Dass wirklich alles geschieht, so wie Gott sich das denkt. Amen.